Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und dem Blick auf Romane von rechts. Wer schreibt, wer verlegt, wer liest sie? Jetzt auf der Frankfurter Buchmesse war von den sogenannten rechten Verlagen relativ wenig zu hören, im Gegensatz zu den Vorjahren, aber sie füllen weiterhin die Bücherregale, auch mit belletristischer Literatur. Wir schauen auf einige Beispiele. Jetzt in der Lesart willkommen allerseits. Oft geht es in letzter Zeit darum, wie die radikale Rechte soziale Medien nutzt, um Anhänger zu gewinnen. Facebook für die Boomer, TikTok für die Jungen. Wir fragen jetzt mal, welche Druckschriften hier verbreitet werden. Und zwar nicht die üblichen Pamphlete und Hetzschriften, sondern welche Romane auch in der politisch rechten Szene gerade beliebt sind. Denn es gibt sie, wie unser Kollege aus der Lesart-Redaktion Nils Schniederjahn weiß. Er hat sich in diesen Komplex eingearbeitet, recherchiert, die Bücher gelesen und ist jetzt im Studio. Hallo Nils.
Hallo, guten Morgen.
Ich sehe auf dem Tisch schon auf dem einen Buchcover so eine kleine Schlange als Verlagslogo. Das ist doch der Antaios Verlag von Götz Kubitschek, nicht wahr?
Ganz richtig. Der Verlag ist ja eher bekannt für die Sezession, die Zeitschrift, auch bekannt für Theorieschriften, auch dafür sehr eng in die AfD vernetzt zu sein und wird seit 2024 als rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsschutz. Aber es gibt auch eine Romanreihe seit vergangenem Jahr und die ist angelegt auf 8 Bände.
Und was für Romane findet man da?
Also wenn man sich anschaut, was da so für Romane verlegt werden, dann kann man sagen, da gibt es neu aufgelegte Romane für die Nostalgiker unter den Rechten. Ein Beispiel ist zum Beispiel der neueste Titel der Reihe, das Buch Larissa von Hubert Gilbert.
Der Name sagt mir jetzt erstmal gar nichts. Wer war da? Hubert Gilbert?
Hubert Gilbert war ein deutsch-schlesischer Schriftsteller, der vor allem in der Weimarer Republik außerdem ein Buch in der NS-Zeit publiziert hat. Die restliche Lebensgeschichte ist eigentlich wie sein Werk weitgehend unbekannt. Was man weiß, 1944 wurde er im von den Nazis besetzten Kopenhagen im Alter von 55 Jahren von einer dänischen Attentäterin ermordet. Die Vermutung, dass er den Nazis selbst, also auch nahestand, liegt nicht fern.
Und worum geht es in dem Roman?
Man könnte sagen, nach allem, was man so weiß, ging es um sein Leben. Es spielt in den 1920er Jahren. Protagonist ist der ehemalige Hauptmann Ilgen, der nach dem gescheiterten rechten Kapp-Putsch zunächst durch die Weimarer Republik geistert. Da wird er dann von Freunden und Bekannten eingestellt, verfolgt nebenbei aber immer auch die deutsch-nationale Sache weiter, indem er dann zum Beispiel mit anderen Freikorps in Oberschlesien gegen polnische Paramilitärs und die Bevölkerung kämpft. Besonders lustig wird das Buch dann aber, als er in die junge Sowjetunion kommt und dort dann zum General der Roten Armee wird.
Oh, wie geht denn das zusammen? Ich meine, so als Rechtsradikaler ist man den Kommunisten ja früher wie heute nicht so wohlgesinnt, oder?
Nicht unbedingt. Also ideologisch ist es ganz interessant. Die Hauptfigur ist nämlich eine Art Nationalbolschewist. Das heißt, den Kapitalismus findet er auch eher zwielichtig. Er wundert sich dann zum Beispiel, dass die Industriellen ja gar nicht selbst arbeiten, sondern immer alles von Generalbevollmächtigten erledigen lassen. Für seine Sympathien für das sowjetische Projekt gibt es dann aber 2 Gründe. Erstens hält er es im Kern für ein russisch-imperialistisches Projekt und dafür hat er ja Sympathien. Und außerdem lockt ihn auch die Liebe. Er hat sich nämlich in Larissa Werner verliebt, eine Figur, die auf der sowjetischen Schriftstellerin und Revolutionärin Larissa Reisner basiert. Und in die hat sich der Protagonist verguckt und landet dann plötzlich in Turkestan, wo er ein Regiment gegen die einheimischen Aufständischen anführt. Am Ende geht er dann nach mehreren Malaria-Anfällen auch siegreich da raus, nur um dann zurück in Moskau gleich von der Geheimpolizei wieder verhaftet zu werden.
Das hört sich jetzt aber nach einer wilden Geschichte an. Also mit Sympathien für die Kommunisten, aber auch Warnung davor. Aber ist das denn jetzt wirklich ein rechter Roman?
Also auch so ein Text ist mehrdeutig. Er lässt sich nicht auf, das ist einfach eindeutig rechts einstampfen. Aber die Charaktere selbst bleiben meist recht flach. Entscheidende Stellen werden gar nicht wirklich weiter ausgeführt. Etwa wenn er da mit seinem Freikorps am Annaberg in Schlesien kämpft und mal eben eine Reihe Soldaten umbringen lässt. Man könnte sagen, der Mensch zählt in diesem Roman nicht so wirklich, eher die Ideologie. Und insofern passt auch ein deutlicher Antisemitismus da rein. Der Chef der Komintern wird als jüdischer Typ bezeichnet. Genauso die beiden Polizisten der Geheimpolizei, die ihn verhören. Sie sprechen Jiddisch miteinander. Auch die Intriganten in der Weimarer Republik sind Juden.
Nun ist das aber doch ein sehr altes Buch, 1930, die Publikation. Klingt doch sehr klischeehaft nach rechts. Ich meine, welche zeitgenössischen Romane von heute werden in dieser Szene gerade gelesen?
Also die anderen beiden, die ich mitgebracht habe, die sind kontemporär, über die wird zum Beispiel bei X, also Twitter, gesprochen. Und neben den Büchern für Nostalgiker könnte man bei den aktuellen Romanen, die von Rechten gelesen werden, unterscheiden zwischen denen für die Entwurzelten und Wütenden und denen für die Enttäuschten. Und für die Enttäuschten gibt es zum Beispiel Giuseppe Gracia. Das Buch heißt Auslöschung und ist dieses Jahr im christlichen Fontes Verlag erschienen. Und das Buch ist auch eine unbedingte Leseempfehlung vom schon erwähnten Verleger Götz Kubitschek.
Und wer ist dieser Giuseppe Gracia nun?
Gracia ist 57 Jahre alt, ein Schweizer Schriftsteller, arbeitet aber wohl, was man so rausfinden kann, hauptsächlich als Kommunikationsberater. Als Autor hält er sich da mit seiner politischen Haltung auch in anderen Büchern nicht zurück. Die drehen sich dann etwa um den Kulturkampf gegen Freiheit und Christentum oder das therapeutische Kalifat.
Und was wird erzählt in diesem Roman?
Also hier geht es um einen Journalisten, der über seine Meinungen über den angeblich barbarischen Islam und das hingegen großartige Christentum zunehmend im Schweizer Kulturbetrieb aneckt. Und dieser Journalist schreibt dann wiederum einen Roman, in dem er einen Angriff von Islamisten auf ein Berliner Kulturevent erzählt. Und dieser Angriff wird dann in Auslöschung sehr, sehr ausführlich beschrieben. Da werden dann Autoren, Intendanten, Schauspieler von den Terroristen nach vorne geholt und vor laufender Kamera der ARD erschossen.
Das hört sich jetzt allerdings wirklich so nach einem richtig schönen rechten Szenario an und ganz schön brutal auch. Wie ist es erzählt?
Es ist schon bemüht, formell nicht völlig anspruchslos zu sein. Und das versucht er, indem er eben diesen Roman in Roman einbaut und nicht ganz klar lässt, ob er sich diesen Anschlag dann eigentlich nur einbildet oder ob das in der Erzählwelt tatsächlich stattfindet.
Das ist allerdings dann schon ein bisschen so eine ästhetische Komplexität. Gelingt es denn stilistisch?
Ich finde, eher nicht. Das Buch versucht insgesamt etwas mehrdeutiger zu sein. Am Ende bleibt es aber schon ein verschleierter Thesenroman. Diese ganzen Formspiele wirken eher wie eine lose Hülle für die Ansichten des Autors, die ich finde dann eben wenig originell sind und so wenig originell, dass sie ohne diese Hülle doch völlig zusammenfallen würden.
Und wie wären diese Ansichten?
Naja, der Islam ist eine rückständige, barbarische Religion. Der Westen ist aber auch in seinem Konsumismus völlig entleert. Eigentlich kann nur das Christentum die westlichen Gesellschaften noch retten. Und insofern würde ich sagen, das ist eher ein Roman für etwas ältere Rezipienten, die zwar von der westlichen Welt und ihren für viele ja unerfüllbaren Versprechungen enttäuscht sind, aber die noch in einer christlichen Tradition verwurzelt sind und darin dann Zuflucht suchen.
So, jetzt haben wir einen Roman von 1930 und einen Roman von einem 57-jährigen Autor. Aber Nils, du hast auch einen gefunden, der unter jungen Rechten gelesen wird.
Genau, wir wissen ja, dass zumindest die Offenheit für rechte Politik unter Menschen deutlich zugenommen hat in letzter Zeit. Und ein Autor, der vor allem online sehr gehypt wird, ist der 22-jährige Sebastian Schwärzel. Und der, könnte man sagen, hat nun neben den Büchern für Nostalgiker und Enttäuschte eben einen Roman für die jungen Entwurzelten unter den Rechten geschrieben. Der heißt Schizoid Man und ist erschienen im jungen konservativen Castrum Verlag.
Und worum geht's da?
Es geht um einen jungen Mann, der aussehen will wie die großen Männer auf den Werbetafeln, also hauptsächlich von sich selbst und seinen Gains im Fitnessstudio besessen ist. Alles Weitere ist dann gar nicht mehr ganz so leicht zusammenzufassen. Er kommt eigentlich aus so einem linksliberalen Elternhaus und lebt mit einer Frau in einer WG, die sich bei der Krankenkasse als Transgender ausgibt, um an Testosteron-Supplements zu kommen, die sie dann wiederum weiterverkaufen kann und die auch der Protagonist ihr gern abkauft. Aber der Versuch des Protagonisten, Sinn im Leben durch einen immer besser aussehenden Körper zu ersetzen, der gelingt ihm nicht. Stattdessen wird er dann am Ende zu einer Art nihilistischem Möchtegern-Selbstmordattentäter, der versucht, eine Schwulenbar in die Luft zu jagen.
Oh, das erinnert mich jetzt gerade mal ein bisschen an Fight Club, den Film, oder American Psycho von Bret Easton Ellis. Also auch zwei Bücher, wo es ja auch um die Identitätskrise junger Männer und die daraus resultierenden Gewaltfantasien dann geht. Ja, beides sind Meisterwerke in ihrem Genre. Funktioniert das denn hier auch ähnlich?
Es funktioniert halbwegs. Im Gegensatz zu den anderen Romanen, die ich hier mitgebracht habe, hat er schon Verständnis dafür, dass Kunst polyvalent, also mehrdeutig sein darf. Es ist auch der einzige Roman, der sich einer eindeutig politischen Lesart schon versucht zu entziehen. Der Protagonist beschreibt sich schon selbst in diesem Buch als Faschist. Er ritzt sich später sogar ein Hakenkreuz in die Stirn. Diese politische Symbolik geht aber an keiner Stelle über dieses postmoderne Spiel mit sozial geächteten Symbolen, die irgendwie anecken, hinaus. Mir war das dann manchmal trotzdem zu sehr in so einem jugendlichen Anti-Alles-Gestus verhaftet. Und es fehlen dann manchmal diese erzählerischen Nuancen, die Bücher zu Meisterwerken machen. Stattdessen wird am Ende alles immer abgedrehter, immer deftiger, auch immer unrealistischer. Und das hat sich für mich dann schon nach einer Weile etwas erschöpft.
Aber es hat dich doch interessiert. Ganz abgeneigt bist du nicht.
Nein, gar nicht. Also für so einen jungen Autor ist das schon ein vielversprechendes Debüt. Und es ist ja nicht so, dass es diese Entwurzelung, die da beschrieben und aufgegriffen wird, nicht geben würde. Er beschreibt das schon mit viel Humor und Offenheit, den Zustand, in dem man von da ausgehend dann schnell geraten kann. Und er bietet dafür zum Glück keine Lösung. Also die Neue Rechte ist ja bekannt für ihre sehr instrumentalisierenden Lesarten. Und in ihren Formaten prüft sie dann literarische Werke oft darauf, ob man irgendwelche politischen Stichworte daraus ziehen kann. Und dieses Buch funktioniert so nicht. Und genau dafür wird es dann interessanterweise auch in der Rechten kritisiert. Zum Beispiel hier in einem Video-Essay des rechten YouTubers Degeneratioed.
Der Protagonist bleibt am Ende des Tages nur ein narzisstischer, in der Zoomer-Generation verlorener Identitätsloser, der zwar Gefallen am faschistischen Stil und der dahinterliegenden Ästhetik empfindet, mit dem historischen Faschismus aber rein gar nichts am Hut hat. Die Selbstbezeichnung des Faschisten ist als Trostpflaster zu verstehen und zum Abschrecken da. Und das Hakenkreuz, das er sich im späteren Verlauf seines geistigen und körperlichen Verfalls in die Stirn ritzt, ist kein Glaubensbekenntnis. Es ist die vergebliche Suche nach Sinnstiftung.
Ja, was mir also an dem Roman gefällt, wird gerade in der Rechten eher mit etwas Skepsis betrachtet.
Jetzt haben wir diese drei Titel, Nils. Gibt's denn etwas, das diese drei Romane verbindet?
Mir scheint schon, dass sie alle auf jeweils eine eigene Art und Weise die Sollbruchstellen des Liberalismus irgendwie aufgreifen und auf die reagieren. Also insbesondere die, dass der Liberalismus keine tiefe emotionale, soziale Bindung bietet und die Last, einen Sinn im Leben zu finden, jedem einzelnen Menschen selbst aufbürdet und gleichzeitig vielen Menschen die Mittel zu dieser Sinnstiftung gar nicht richtig zur Verfügung stellt. Und am klügsten zeigt das, wie ich finde, Sebastian Schwärzel, der das dann darstellt, ohne gleich eine Lösung in Nostalgie, Religion oder auch Gewalt anzubieten.
Romane von rechts für rechts. Nils Millian hat uns eine Auswahl vorgestellt. Danke dir.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
In seinem vor kurzem erschienenen Roman »Mein Name sei Amo« widmet sich der Autor und Literaturwissenschaftler Ottmar Ette dem ersten afrodeutschen Philosophen Anton Wilhelm Amo. Morgen stellt er das Buch in Berlin vor. Amo wurde um 1700 im heutigen Ghana geboren und dann als Sklave von Holländern an den Wolfenbütteler Hof verschenkt. Anfangs exotisches Ausstellungsstück, entwickelte er sich zu einem Denker der Aufklärung. Ottmar Ette.
Das ist vielleicht das entscheidende Werk von Anton Wilhelm Amo, nämlich die Subjektwerdung. Die Verwandlung eines kolonialen Objekts, eines Gehandelten, eines Gegenstandes, der hübsch in der Livree aussieht, in ein Subjekt, das denkt, das eigene Entscheidungen trifft und das eben sich zunehmend befreit.
Ottmar Ette liest aus seinem Roman »Mein Name sei Amo« im Rahmen des philosophischen Programmtags der Ausstellung »Was ist Aufklärung?« morgen um 12 Uhr im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Die Ausstellung endet am 6. April. Auf über 1000 Seiten erzählt Thomas Mann, wie Hans Castorp für mehrere Jahre seinen Cousin in einem Lungenheilsanatorium in der Schweiz besucht. Sein Roman »Der Zauberberg« erschien vor 100 Jahren. Thomas Manns Geburtsort Lübeck widmet dem Buch eine große Ausstellung und führt in 7 Stationen in den komplexen Kosmos des Romans ein. Carmen Heuer, Leiterin des Buddenbrook-Hauses.
Es sind die grundlegenden Menschheitsthemen, die in diesem Roman verhandelt werden, vom Sinn des Lebens. Was machen wir mit der Zeit, die uns zur Verfügung gestellt wird? Es geht um Liebe, Begehren, es geht um Tod, um Krankheit, um Sterben. Und gerade der politische Gehalt dieses Buches, der ja im Verlauf des Textes immer stärker wird, ist von erschreckender Aktualität.
Der Zauberberg, Fiebertraum und Höhenrausch. Die Ausstellung ist wegen Umbauarbeiten des Buddenbrook-Hauses bis zum 1. März im St. Annen-Museum in Lübeck zu sehen. Seit über 40 Jahren lebt die Schriftstellerin Anne Weber in Paris. Die berüchtigte Banlieue Seine-Saint-Denis, eine Gegend, in der meist Migranten leben, um die sich kaum einer kümmert, entdeckt sie aber erst jetzt. In ihrem Buch Bannmeilen, aus dem sie heute in Lüneburg liest, schildert sie in sachlichem Ton die Streifzüge, die sie mit einem Freund, dem Filmemacher Thierry, unternimmt. Er stammt aus einer algerischen Familie und wuchs in dieser Banlieue auf. Anne Weber.
Was ist denn eigentlich die Übersetzung von Banlieue? Und es ist mir ganz selbstverständlich eingefallen, das Wort Bannmeilen. Es beinhaltet ja eine gewisse Distanz zu diesen Orten durch diese unterschiedliche Entwicklung des Wortes. Und etwas von der Distanz, die ich selbst ja auch habe als eine Nicht-Banlieue-Bewohnerin, schwingt vielleicht in diesem Wort mit.
Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen. Anne Weber liest heute um 19.30 Uhr im Heinrich-Heine-Haus in Lüneburg.
Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und da befassen wir uns heute mit Kunst für den Ernst des Lebens. So untertitelt der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich sein neuestes Buch Identifikation und Empowerment. Wie der Autor nun diese zwei sehr modischen Begriffe mit Kunst und dem Ernst des Lebens zusammenbringt, entfaltet uns jetzt Thorsten Janschek, unser Kritiker. Er ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Wolfgang Ulrich war einstmals ein honoriger Kunstprofessor. Dann ist er zur freien Autorschaft übergesiedelt, interessanterweise. Schreibt Buch um Buch und diese Bücher sind so schmissig wie kundig. Jetzt also Identifikation und Empowerment, die Selbstermächtigung. Was hat denn diese ja doch eher neue Psychologie überhaupt mit Kunst zu tun?
Ja, das ist total interessant. Das hängt natürlich mit der These aus Wolfgang Ulrichs letztem Buch zusammen. Da hat er nämlich behauptet und begründet, ziemlich gut sogar begründet, dass die Kunst, nachdem sie sich im 18. Jahrhundert ja frei gemacht hat von kirchlichen und mäzenatischen Einflüssen, also autonom geworden ist, nun wieder in ein Zeitalter eintritt, wo sie nicht mehr ihren eigenen autonomen Kriterien folgt, sondern sich zum Beispiel mit Mode oder mit Konsum verbindet auf der einen Seite und andererseits eben auch ganz stark unter moralische Einflüsse, moralische Kriterien und aktivistische Kriterien gerät und diese auch sucht. Und wenn man dann fragt, ja, wozu dient dann diese Kunst jetzt? Oder sich fragt, wofür steht sie denn, wenn sie nicht für autonome Kriterien und für sich selbst steht, dann kommt man zu diesen beiden Begriffen Identifikation und Empowerment. Identifikation meint dann sowas wie gemeinschaftsbildende, solidarische Akte. Zum Beispiel der amerikanische Künstler Siesta Gates hat mit Jugendlichen in Chicago, mit schwarzen Jugendlichen Projekte gemacht, die dann auch selber Kunstprojekte geworden sind. Und Empowerment meint dann eben gerade die Stärkung und die Bekräftigung, das Stiften von Selbstbewusstsein, genau für die marginalisierten Gruppen, die wir ja auch zum Beispiel in der queeren Kultur erleben.
Mhm. Hätten Sie mal ein Beispiel dafür, was Empowerment in der Kunstgeschichte heißt? Ich hätte es jetzt übersetzt mit erbaulich, baut mich auf.
Ja, das ist auch nicht ganz falsch. Ulrich hat unendlich viele von diesen sehr, sehr guten Beispielen aus der Kunstgeschichte parat, blättert die ganz lässig einen nach dem anderen hin. Zum Beispiel gibt es den Fotografen von Barack Obama, der bei der Yes We Can-Kampagne seinen Kandidaten in Situationen abgelichtet hat und auch zeigt, in denen normalerweise große amerikanische Präsidenten der Vergangenheit sich gezeigt haben. Das heißt also, hier ist ein deutlicher Hinweis für diesen Kandidaten, dass der das alles eben auch kann und auch dafür steht, als vielleicht erster schwarzer Präsident. Und dann kommt eben dieser Sprung, Peter Paul Rubens, 1628-29 am spanischen Hof, der malt den jungen Regenten Philipp IV. In genau derselben Pose, in der Tizian, dessen Vater, also den älteren König und auch den Großvater gemalt hat. Das heißt also sozusagen, die Würde dieser Vorfahren geht auf diesen ganz jungen Herrscher über und er zeigt ihn also in einem für ihn bekräftigenden und empowernden spannenden Moment. Und das ist natürlich auf der einen Seite interessant, weil es uns eben Situationen aus der Kunstgeschichte aufblättert, aber es ist auch irritierend, weil wir gewöhnt sind, die Kunst von dieser autonomen Höhe zu betrachten, wo die Kunst nur sich selber folgt und jetzt plötzlich sehen, dass das eben nur 200 Jahre waren und es auch im 17. Jahrhundert schon empowernde Momente gab, auch wenn die einen Herrscher empowert haben und nicht marginalisierte Gruppen.
Ich meine, das macht Wolfgang Ulrich immer toll in seinen Büchern. Ich kenne auch etliche, also mit welchem Feuer er dann diese Bezüge aufdeckt und diese Analyse und man denkt, aha, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Geht er denn jetzt aber auch mit diesem Buch über diese These der Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie hinaus? Gibt es dann sozusagen auch noch den fortführenden Gedanken?
Ja, er unterfüttert vor allen Dingen diesen Gedanken, weil der natürlich in der Kunsttheorie einigermaßen radikal ist. Wir haben eine autonome Kunst gehabt, die quasi für sich selbst steht und den Betrachter oder die Betrachterin damit konfrontiert, wie ein Künstler, ein autonomes Subjekt die Welt sieht. Und das wird einfach einem auch vor den Latz geknallt und im Zweifelsfall auch mit einem deutlich kritischen Impetus, der heißt, ändere dein Leben, du Betrachter. Ja, das ist aber heute eben nicht mehr so. Was Wolfgang Ulrich da macht, ist dann eben auch den Begriff des Empowerments erstmal genau zu betrachten und eine zeitdiagnostische These zu wagen, die davon ausgeht, dass er erstmal zwei Phasen des Empowerments unterscheidet und dann eine dritte zeitdiagnostisch einhängt. Die beiden Phasen, die er unterscheidet, ist Empowerment in den 70er Jahren, wir kennen das alle, die quasi Selbstermächtigung und Ermächtigung der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, also der Stärkung eben dieser Positionen, der Stärkung auch des Selbstbewusstseins oder im Feminismus zum Beispiel. Und dann kommt es, war für mich etwas überraschend, dass er dann eine zweite Phase des Empowerments in den 80er, 90er Jahren diagnostiziert hat, wo es quasi im neoliberalistischen Kontext darum ging, das Individuum zu stärken. Also Selbstoptimierung, Fitness und sowas. Das sind diese Schlagworte dieser Zeit. Und jetzt die dritte Phase bringt irgendwie beides zusammen, weil jetzt die Gruppen, die sich quasi in öffentlichen Konflikten ja häufig, kennen wir alle, entgegenstehen, dass die sich jetzt verbarrikadieren und emotional hochgerüstet gegeneinander stehen. Das heißt, die versuchen eher sich selbst und ihre eigene Gruppe vor jedem Einfluss von außen, vor jedem argumentativen Einfluss hochzurüsten und bestärken. Dadurch entstehen Konflikte, die wir kaum noch beherrschen können. Da ist Ulrich sehr pessimistisch geworden mittlerweile.
Ja, daran wollte ich Sie gerade fragen, Janczek. Wie schätzt er das denn ein? Ich meine, wir reden immer so von der Blasenbildung und dass man nicht mehr miteinander redet. Wenn sozusagen die Blasen sich jetzt sozusagen auch sich selbst bestätigen durch ihre eigene Kunst, ja, dann gibt es ja überhaupt keinen Diskurs mehr. Also was für eine Diagnose stellt Ulrich denn hier? Wo sind wir denn dann?
Ja, wir sind natürlich dann im Fahrwasser eben auch von Fragen der, wie es dann so heißt, also dann schmeißt man sich ja gegenseitig bestimmte Etiketten an den Kopf oder heftet sie sich ans Revers. Dann sind die einen woke und die anderen rechts. Die einen sind, was weiß ich, für Cancel Culture und sowas, sind ja alles Etiketten, die da immer hin und her geworfen werden. Und Ulrich stellt sich hier erstmal auf eine Seite derer, die, wie es zum Beispiel die schwarze Community tat, es gar nicht so toll fanden, dass zum Beispiel eine weiße Malerin, Dana Schatz, einen misshandelten und getöteten schwarzen Jugendlichen gemalt hat. Da ist ein Shitstorm losgetreten. Mhm. Und Ulrich sagt dann, und das finde ich total interessant, sagt dann, Kunst und Kultur nicht als einen Bereich anzusehen, in dem alle alles machen können, ist für mich also nicht gleichbedeutend mit einer Lust am Verbieten und Zensieren, sondern eine Frage des Anstands. Und er plädiert ganz subkutan für eine gesellschaftliche Kultur des Anstands. Und das finde ich allerdings dann doch irgendwie auch merkwürdig, weil er auf der einen Seite dann zwar diese Sensibilität aufbringt, finde ich auch völlig richtig, dass man da sensibel und achtsam und wie die Vokabeln alle heißen, respektvoll umgeht, aber selbst wiederum diese anderen Gruppen oft ja ihre Höflichkeitsstandards sausen lassen, wenn es darum geht, ihre Interessen durchzusetzen. Das heißt also, ich finde halt innerhalb dieser Bestätigungs- oder Selbstbestätigungskammern und Blasen sollte man eben auch Kriterien zur Verfügung haben, die es einem erlauben, andere in einem, sagen wir, starken Sinne zu kritisieren, ohne dass es gleich irgendwie identitätspolitisch aufgeladen wird. Und hier, finde ich, geht Ulrich dann doch zu weit, denn wie sieht eine Kunst aus, die bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen sollte als eigenem Anstand. Wenn zum Beispiel ein Verbrechen dargestellt wird, muss ja derjenige, der das malt, nicht ein Verbrecher sein, so jetzt etwas platt gesagt. Und aber natürlich braucht man diese Sensibilität und Ulrich macht darauf aufmerksam. Aber ich finde das eine problematische Stelle in dem Buch.
Identifikation und Empowerment. Kunst für den Ernst des Lebens. Das neue Buch von Wolfgang Ulrich, jetzt im Wagenbach Verlag erschienen. 224 Seiten, kosten 24 Euro. Thorsten Janczek hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen.
Straßenkritik.
Hallo, ich heiße Rita Meinhardt und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Die unheimliche Bibliothek von Haruki Murakami. Ich fand es einfach so toll, weil ich habe das schon mehrmals gelesen und es ging halt pretty much darum, dass ein Junge in eine Bibliothek geht und dort passieren ihm halt sehr merkwürdige Dinge, die eigentlich nicht so möglich sind in dieser Welt. Aber es hat so einen surrealen Vibe. Das heißt, es gibt irgendwas, was halt echt ist, aber es hat so einen Touch dazu. Wenn man dieses Buch liest, dann fühlt man sich ein bisschen so, als wäre man in so einer richtig uncanny Parallelwelt. Und ich würde dem einfach 10 von 10 Punkte geben, um ehrlich zu sein. Ist ein urgeiles Buch.
Aus Wien kommt auch diese Straßenkritikerin, Rita Meinhardt. 14 Jahre ist sie alt und völlig begeistert von Haruki Murakamis, ja, wirklich großartiger Erzählung, Die unheimliche Bibliothek. Ins Deutsche übersetzt von Ursula Gräfe, das Original stammt aus dem Jahr 1982 schon und es hat über 30 Jahre gedauert, bis endlich der Dumont Verlag es bei uns herausgebracht hat. Toll illustriert auch von Kat Menschik. Inzwischen gibt es die Geschichte auch als Taschenbuch für 12 Euro. Und wir machen jetzt noch einen Ausflug nach Thüringen und besuchen die Bibliothek des Jahres. Dieser stolze Titel, der schmückt seit Sommer die Stadtbibliothek in Nordhausen, denn sie wurde mit diesem so benannten bedeutendsten Bibliothekspreis in Deutschland ausgezeichnet. Laut Jury für ihre herausragende Arbeit in den Bereichen Bildung, Demokratie und Zusammenhalt. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard ist nach Nordhausen gefahren und hat sich einmal durch das preisgekrönte Haus führen lassen.
Auffällig ist, wenn man das lichtdurchflutete Gebäude direkt neben dem Nordhäuser Rathaus betritt, liegen schon vor der Glasfront, die die Bibliothek vom Bürgerhaus abtrennt, Tageszeitungen und Zeitschriften aus. Spiegel, Stern, Super Illu, Die Zeit. Die Direktorin der Stadtbibliothek, Marie-Kathrin Haase, will damit die Zugangsschwelle möglichst weit absenken.
Genau, aber das ist eben auch so ein Punkt, dass wir viele ältere Leser haben, die dann wirklich hierher kommen, zwar auch die Tageszeitung deswegen hier lesen, aber auf der anderen Seite auch sagen, oh, ich bin hier unter Menschen. Und gerade, ich glaube, auch diese soziale Vereinsamung und gerade auch im Rentneralter ist so eine Gefahr in unserer heutigen Gesellschaft, die immer mehr und mehr zunimmt. Und ich glaube, das braucht die Gesellschaft auch immer mehr, solche Räume.
Das Gebäude ist klar gegliedert. Die Bibliothek wird von drei Seiten durch die bodentiefe Fensterfront mit Licht geradezu durchflutet und wirkt im Dunkeln wiederum als offener und strahlender Ort nach außen. Alles strahlt Zugänglichkeit aus. Die Aufteilung der Bibliothek ist sehr klar. Kinderbücher und Medien im Erdgeschoss, Belletristik, Hörbücher, Musik, Filme im ersten, Sachbücher im zweiten Stock. Schnelle Auffindbarkeit ist auch sonst ein wichtiges Kriterium für Marie-Kathrin Haase.
Wo die alte Bibliothek hier in das neue Gebäude umgezogen ist, haben wir auch uns komplett von den alten Systematiken verabschiedet, also die komplette Beschriftung, so dass es einfach nutzerfreundlicher wurde. Das heißt, es wird alles ganz klar draufgeschrieben, welcher Themenbereich, welcher Autor.
Es gibt verschiedenste Medien zum Ausleihen, Bücher, CDs, Hörspiele, Filme, Computerspiele. Aber auch in der Bibliothek der Dinge, Objekte, die man nur selten braucht oder mal ausprobieren will. Ein Mikrofon zum Beispiel, eine Nähmaschine, Stricknadeln, ein Schnitzset, Springseile und so weiter. Doch Ausleihen ist nicht alles. Ganz oben, wo zusätzliches Licht durch die Dachfenster kommt, ist eine gemütliche Sitzrunde für Jugendliche.
Es ist in den letzten Jahren im Fachbereich von Bibliotheken oft der Begriff dritter Ort gefallen, wodurch einfach wirklich gesagt wurde, Bibliotheken möchten einfach der dritte Ort für die Gesellschaft sein, neben der Arbeit und zu Hause. Da, wo die Leute sich wirklich privat einfach aufhalten möchten, wo sie sich einfach treffen möchten, weil ich glaube, in der jetzigen Zeit ist das immer schwieriger geworden, sich irgendwo aufhalten zu können, ohne sich finanziell rechtfertigen zu müssen. Als Beispiel, wenn ich in einen Café gehe, muss ich einfach einen Kaffee oder einen Kuchen bestellen, um dort sitzen bleiben zu dürfen. Und ich glaube, das fehlt in unserer heutigen Gesellschaft immer mehr.
So kommen Kinder mit dem Kindergarten her, auch Schulklassen. Zum Ausprobieren, zu Lesungen, zum Basteln, zur Leseförderung.
Dass sie einfach wirklich diese Angst, diese Hemmungen vor der Bibliothek fallen lassen und dann einfach auch regelmäßig später, wenn sie in die Schule kommen, zu uns kommen. Also wir haben ganz viele positive Erfahrungen damit, dass auch oftmals dann die Familien über die Kinder mit in die Bibliothek kommen. Wir haben 30 Kitas, die dieses Jahr bei uns teilnehmen. Das ist eigentlich eine Auslastung von 100%, weil 30 von 30 Kitas nehmen alle dran teil dieses Jahr. Wir haben über 500 Kinder aus den Kitas, die dieses Jahr am Leseäffchen teilnehmen werden bei uns. Und das ist der neueste Spitzenrekord bei uns sogar.
Die Jury der Bibliothek des Jahres würdigt in Nordhausen vor allem die weitreichende Vernetzung der Stadtbibliothek in die Stadt. Mit der Stärkung der Zivilgesellschaft stärke sie Bildung, Demokratie und Zusammenhalt, ohne parteipolitisch zu agieren.
In den ersten ein, zwei Jahren, wo dieser Bau ganz frisch war, gab es ganz, ganz heiße Diskussionen um dieses Gebäude, ob Bibliotheken überhaupt noch zeitgemäß sind. Und das ist ja ein Millionengrab. Und man muss wirklich sagen, meine Vorgängerin hat dann in den letzten 10 Jahren Unglaubliches wirklich geleistet. Sie hat sehr, sehr viele Kooperationen hier ins Haus geholt, von der KZ-Gedenkstätte bis hin zu unserem Theater, bis hin zu unseren ganzen Schulen. Nicht nur wir machen was, sondern wir bieten euch den Raum hier an, dass ihr was machen könnt für euch, für eure Zielgruppen und das in Kooperation mit uns zusammen. Diese Vernetzung, das ist unser Schwerpunkt, womit wir uns beworben haben einfach.
Hases Vorgängerin Hildegard Seidel ist seit einem Jahr in Rente. Im Förderverein der Bibliothek organisiert sie aber immer noch Lesungen.
Aus Politik, Gesellschaftswissenschaften, Literatur, sehr viel auch für Jugendliche, also Umgang mit KI oder angefangen haben wir bei Umgang mit dem Internet und heute sind wir bei KI. Also 10 Jahre ist dann schon auch eine lange Zeit. Das war auch uns sehr wichtig, dass wir offen sind, aber das Haus wurde nie parteipolitisch genutzt.
In der vergangenen Woche hat hier die Autorin Gabriele Krone-Schmalz einen Vortrag gehalten. Die 200 Karten waren nach einer Woche ausverkauft. Krone-Schmalz sprach vor begeistertem Publikum über die angebliche amerikanische Schuld an Russlands Invasion in der Ukraine, über die angebliche Bedrohung Russlands durch die NATO, über ihren Glauben an Wandel durch Handel und Annäherung. Keine Parteipolitik, aber doch stark polarisierend. Das sieht auch die Chefin des Hauses, Marie-Kathrin Hase.
Ja, das stimmt. Also wir haben auch in letzter Zeit schon ein paar Anfragen diesbezüglich bekommen. Ist das noch richtig oder so? Wo ich aber sagen muss, man muss natürlich auch gewisse Meinungen erstmal hören. Man kann nicht kategorisch sagen, nee, wir lassen solche Meinungen jetzt gar nicht mehr zu Wort kommen, weil ich glaube, dann radikalisieren wir es nur noch mehr. Wir müssen einfach ein Ort bleiben, wo wir sagen, man darf sich darüber unterhalten, solange es nicht wirklich extremistische Züge annimmt und solange man, sag ich mal, diese Tür offen lässt einfach zum Unterhalten, zum Austausch. Ich glaube, so denke ich auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein friedlicher Umgang doch für alle noch möglich. Weil wenn man sagt, nee, mit dem rede ich nicht mehr, wie soll man dann noch zusammenkommen?
Marie-Kathrin Hase, die Leiterin der Stadtbibliothek in Nordhausen, der Bibliothek des Jahres 2024.